Sie hören Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.R. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt. Folge 4. Mein Name ist Claudia Schinska. Im Frühjahr 1813 packte Hoffmann gemeinsam mit seiner Frau seine Habseligkeiten in Bamberg zusammen und reiste ab nach Dresden. Dort hatte er eine Stelle als Musikdirektor bei der Theatertruppe von Josef Seconda erhalten. Hoffmann nahm zunächst Quartier im Hotel Stadt Naumburg, das sich an der Wilsdruffer Gasse befand, die heute Wilsdruffer Straße heißt. Heute führt die Wilsdruffer Straße vom Postplatz vorbei am Altmarkt zum Pirnaschen Platz. Früher war die Straße nicht durchgängig, sondern endete nach dem Altmarkt in einer schmalen Sackgasse, der sogenannten Badergasse. Der Straßenabschnitt zwischen heutigem Postplatz und Altmarkt gehörte um 1800 zu den vornehmsten Teilen der Stadt, wo sich auch die besten Hotels befanden. Das Hotel Stadt Naumburg lag unmittelbar neben dem Altmarkt. Wenige Tage nach seiner Ankunft in Dresden erlebte Hoffmann, wie die Franzosen Dresden erneut besetzten. In einem Brief an seinen Verleger Karl Friedrich Kunz in Bamberg schrieb Hoffmann, Zitat: Die Russen blieben in der Neustadt, und nun ging ein Tirailieren mit Büchsen hinüber und herüber. Den 9. Mai hatten sich französische Jäger auf die Galerie und auf den Turm der katholischen Kirche postiert und schossen munter herüber. Mit dieser Gefahr unbekannt, ging ich an das Brühlsche Palais und fand in der Nähe des Schlosstores mehrere Menschen, wurde aber in dem Augenblick von einer Kugel, die von der Mauer abschlug, am Schienbein so matt getroffen, dass eigentlich nur meine Stiefelkappe verwundet wurde, ich aber nur einen blauen Fleck davon trug. Die wie ein Geldstück plattgedrückte Kugel hob ich zum Andenken auf. Die Kugeln zersplitterten die Fenster der Kirche und schlugen in die Tür ein, so dass schon in aller Frühe ein alter Mann auf der Kirchentreppe erschossen wurde. Kurz, in der ganzen Gegend konnte man den Tod der Neugier sterben. Zitat Ende. Bis zum November 1813 war Dresden nun das Hauptquartier Napoleons und der französischen Truppen. Die Theatertruppe Josef Secondas trat im Linkischen Bad auf, das außerhalb der Stadtbefestigung Dresdens an der Elbe lag. Zur Orientierung: In der Nähe des Linkischen Bades befindet sich heute das Diakonissinnenhaus an der Bautzner Straße und die Johannstädter Elbfähre. Da an Theateraufführungen außerhalb der Stadtbefestigung in jenen kriegerischen Zeiten nicht zu denken war, erhielt Josef Seconda vom sächsischen König die Erlaubnis, vorübergehend am Hoftheater aufzutreten. Ein Hoftheater, das ausschließlich vom sächsischen König finanziert wurde, gab es in Dresden nicht. Stattdessen subventionierte der sächsische König Theaterunternehmer. Im Hoftheater traten eine italienische Operntruppe und eine deutsche Schauspieltruppe auf. Als Aufführungsort diente das alte Hoftheater, auch Moretti-Theater genannt, denn die weltberühmte Semperoper gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das alte Hoftheater befand sich an der Stelle der heutigen Gaststätte Italienisches Dörfchen an der Elbe, also in unmittelbarer Nähe des Dresdner Schlosses. Das Theater war ein Fachwerkbau, in dem ca. 800 Menschen Platz fanden. Wenn man so will, war es der Vorläuferbau der späteren Semperoper und Hoffmanns neuer Arbeitsplatz. Hoffmann wohnte inzwischen nicht mehr im teuren Hotel Stadt Naumburg, sondern deutlich preisgünstiger außerhalb der Stadtbefestigung Dresdens zur Miete. In einem Brief schrieb er, Zitat, »In Dresden wohne ich auf dem Lande, das heißt vor dem Schwarzen Tore auf dem Sander, in einer Allee, die nach dem Linkischen Bade führt. Aus meinem mit Weinlaub umrankten Fenster übersehe ich einen großen Teil der herrlichen Elbgegend, das heißt jenseits des freundlichen Stroms einen Teil der Sächsischen Schweiz, Königstein, Lilienstein und so weiter. Gehe ich nur 20 Schritte von der Türe fort, welches ich, so oft ich will, in Mütze und Pantoffeln mit der Pfeife im Munde tun kann, so liegt das herrliche Dresden mit seinen Kuppeln und Türmen vor mir ausgebreitet, und über denselben ragen die fernen Felsen des Erzgebirges hervor. Zitat Ende. Das Haus, in dem Hoffmann wohnte, ist heute nicht mehr erhalten, da es zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgetragen wurde. Es befand sich auf der heutigen Holzhofgasse, fast an der Ecke zur heutigen Wolfsgasse, in unmittelbarer Nähe des Linkischen Bades und der Johannstädter Elbfähre. Das Haus gehörte einem Gärtner namens Fuhrmann. Die Schwester des Gärtners Fuhrmann war mit Josef Sekonda verheiratet, mit Hoffmanns Chef also. Ohne diese private Wohnungsvermittlung wäre es für den mittellosen Hoffmann und dessen Frau aufgrund der Zeitumstände vermutlich schwer gewesen, eine Bleibe in Dresden zu finden. Von hier aus lief Hoffmann zu Fuß, über die Augustusbrücke bis zum heutigen Theaterplatz und zurück, um zum alten Hoftheater zu gelangen. 4-mal pro Woche zu Theaterproben und 3-mal pro Woche zur abendlichen Aufführung. Nach eigenem Bekunden benötigte er für eine Wegstrecke eine halbe Stunde. Zum Repertoire der Theatertruppe von Josef Sekonda gehörten vor allem Opern. Es wurden sowohl Stücke, die auch heute noch zur Aufführung gelangen, als auch nicht mehr geläufige Stücke gezeigt. Darunter befanden sich beispielsweise Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, wie etwa Don Giovanni und die Zauberflöte, aber auch der Wasserträger von Luigi Cherubini und Joseph von Étienne Nicolas Méhul. In einem Brief schrieb Hoffmann, Zitat, Herr Sekonda hat nun nicht allein das Hoftheater, sondern auch den freien Gebrauch der Dekorationen, Requisiten und der königlichen Garderobe. Sie können sich daher denken, dass es unseren Darstellungen an äußerem Glanz nicht fehlt. Vorzüglich waren die Dekorationen zum Josef in dem edelsten Stil und obwohl nicht dazu besonders bestimmt, sehr passend, da sich ein ganz herrlicher ägyptischer Saal vorfand, der vielleicht 15 Jahre alt und, wie mir der Hofdekorateur Winkler sagte, höchstens 2-mal gebraucht worden ist. Zitat Ende. Tatsächlich waren die Lebensumstände in Dresden noch dramatischer, als es aus den Briefen und Tagebüchern Hoffmanns hervorgeht. Napoleon wollte die Elbe als Linie unbedingt halten, sodass seine Wahl Dresdens als Hauptquartier strategische Gründe hatte. Napoleon selbst war im Palais Marcolini in der Dresdner Friedrichstadt untergebracht. Dort befindet sich heute das Friedrichstädter Krankenhaus. Nun begannen in Dresden auch umfangreiche Bauarbeiten. Brücken wurden gebaut, Gräben gezogen und Palisaden errichtet, um die Stadt zu befestigen. Die französischen Soldaten wurden einquartiert. Was bedeutete, dass sie in privaten Wohnungen und Häusern untergebracht wurden. Darüber hinaus mussten die französischen Soldaten von den Dresdner Bürgern auch mit Lebensmitteln versorgt werden, deren Kosten sie ebenfalls zu tragen hatten. Zudem befanden sich durch Kriegshandlungen im Frühjahr bereits überall Verwundete in der Stadt. Schließlich brachen Krankheiten aus. Zunächst die Ruhr und wenig später auch Typhus. In der Stadt lebten 53.000 Zivilisten, wobei schätzungsweise 5.000 von ihnen im Jahr 1813 kriegsbedingt zu Tode kamen. Mitte August 1813 berichtete Hoffmann seinem Verleger Kunz, Zitat, »In diesem Augenblick war der Arzt bei mir und untersagt mir das Ausgehen auf 2 Tage. Denn Sie müssen wissen, dass ich auf eine ganz verfluchte Art krank geworden bin, wahrscheinlich durch Ansteckung, nämlich ein Anfall von wirklicher Ruhr, die hier grassiert und von den aus dem Lager kommenden Soldaten verbreitet wird, wirft mich körperlich nieder, aber nicht geistig.« Zitat Ende. Einige Tage später kann Hoffmann seinem Verleger jedoch berichten, dass es ihm gesundheitlich besser geht. Zitat: »Mein Arzt hat das Nervenfieber befürchtet. Indessen der Sturm ist abgeschlagen. Übrigens sind jetzt hier die Stufen Ruhr, Nervenfieber, Tod. Vor 2 Tagen war ich noch so krank, dass ich wirklich daran dachte, ein schöner Engel zu werden.« Zitat Ende. Nachdem Napoleon die russischen und preußischen Truppen bei Bautzen geschlagen hatte, kam es Anfang Juni 1813 zunächst zu einem Waffenstillstand zwischen Napoleon und den Alliierten. Die Waffenruhe endete am 10. August. Anschließend brachen die Kriegshandlungen wieder aus. 2 Tage nach Beendigung der Waffenruhe trat auch Österreich an der Seite der Alliierten gegen Napoleon in den Krieg ein. Am 25. August geriet Dresden erneut in den Mittelpunkt der Kampfhandlungen. Bereits 3 Tage zuvor erhielt E.T.R. Hoffmann die Nachricht, dass die Stadttore und Schläge gesperrt werden, weil die Alliierten bereits ganz in der Nähe waren. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt im Theater, um zu proben. Der befreundete Sänger und Schauspieler August Keller kam ihm zu Hilfe und brachte Hoffmanns Frau aus der Vorstadt direkt in die Stadt und verschaffte den Eheleuten eine neue Bleibe. Hoffmann und seine Frau wohnten nun auf der Moritzstraße. Der ordentliche Oberrechnungsexaminator Karl Friedrich Hermann hatte den Hoffmanns 2 Zimmer seiner eigenen Wohnung überlassen. Die Moritzstraße gibt es heute nicht mehr. Die neue Wohnung befand sich direkt gegenüber dem Landhaus am heutigen Pirnaerschen Platz. Die Hoffmanns glaubten, vor Kriegshandlungen nun in Sicherheit zu sein. Die Kampfhandlungen fanden jedoch unerwartet ganz in der Nähe statt. Die Alliierten hatten ihre Truppen in Seidnitz am Großen Garten vorbei über Recknitz, Plauen und Wöllnitz in Stellung gebracht. Die Franzosen hingegen positionierten sich den Alliierten gegenüber entlang der Stadtbefestigung von der Elbe über Striesen bis Kotta, um Dresden zu verteidigen. Da die Wohnung der Hoffmanns fast am Pirnaischen Stadttor lag, flogen die Kanonenkugeln vermehrt zu ihrem Wohnviertel, aber auch noch weiter in die Stadt hinein. Am 26. August war der Beschuss so heftig, dass sich die Hausbewohner im Treppenhaus versammelten, um sich zu schützen, da es von den Fenstern am weitesten entfernt lag. Als es bereits dunkel war und das Schießen nachgelassen hatte, wagte sich das Kammermädchen vor die Tür. In diesem Moment wurde sie von einer Granate getroffen und zerrissen. Napoleon konnte die Schlacht um Dresden noch einmal für sich gewinnen. Es war sein letzter Sieg auf deutschem Boden. Auf dem Schlachtfeld blieben tausende Tote zurück. Nach Beendigung der Kampfhandlungen ging Hoffmann hinaus, um sich das Schlachtfeld anzusehen. Viele Bewohner Dresdens zog es vor die Stadttore. Etliche von ihnen wollten sich das Schlachtfeld nicht nur anschauen, sondern suchten zwischen den Toten auch nach Wertgegenständen. Hoffmann lief zum Mosinskischen Garten, der sich am heutigen Hauptbahnhof zwischen Petersburger Straße und Bürgerwiese befand. In das Tagebuch notierte Hoffmann, Zitat: Heute ging ich vor den Mosinskischen Garten und sah zum ersten Mal in meinem Leben ein Schlachtfeld. Hier hatten die russischen Jäger unter dem wütenden Feuer der französischen Kanonen gestürmt. Das Feld war daher überdeckt mit Russen, zum Teil auf die schrecklichste Weise verstümmelt und zerrissen. So zum Beispiel sah ich einen, dem gerade die Hälfte des Kopfes weggerissen. Ein scheußlicher Anblick. Pferde, Menschen, daneben Gewehre, Säbel, gesprengte Pulverwagen, Tschakos, Patronentaschen. Alles in wilder Unordnung durcheinander geworfen. Auf manchem unverstümmelten Gesicht sah man noch die Wut, den Grimm des Kampfes. Zitat Ende. Im September schrieb Hoffmann an seinen Verleger Kunz, Zitat: Schade nur, dass die wahrhaft großen Ereignisse des Tages jedes andere Gespräch ertöten. Es scheint, als wären wir großen Katastrophen nahe. Zitat Ende. Das Leid der Menschen war noch nicht zu Ende. Die Franzosen verbarrikadierten sich in Dresden. Lebensmittel wurden knapp. Man konnte kaum noch Brot und Fleisch kaufen. Nun starben die Menschen nicht nur durch Krankheiten und Kanonenkugeln, sondern auch an Hunger. Trotzdem fanden auch weiterhin im Alten Theater Aufführungen statt. Auch Mozarts Zauberflöte stand auf dem Programm. Fast einen Monat nach der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober und dem Sieg der Alliierten kapitulierten die Franzosen und zogen Mitte November aus Dresden ab. Zwischen Hoffmann und Josef Sekonda kam es zunehmend zu Differenzen. Öfters fanden heftige Auseinandersetzungen statt. Zudem genügte das musikalische Niveau Hoffmanns Ansprüchen nicht. Es war nicht üblich, dem Publikum über längere Zeit ein kleines Repertoire gleicher Opernaufführungen anzubieten. Stattdessen wurden unter den schwierigen Bedingungen des Krieges zahlreiche Opern einstudiert, sodass eine intensivere Vorbereitung auf eine Veranstaltung gar nicht möglich sein konnte. Bereits im Frühsommer notierte Hoffmann in das Tagebuch, Zitat: Hohe Geldnot, infam gestimmt, schlechtes Orchester, unangenehmer Auftritt mit Sekonda, der mir die Schuld gab, dass es nicht besser ginge. Er ist ein grober Esel, sich Furt in die Welt gewünscht, miserable Darstellung des Don Juan, Zitat Ende. Aus der psychisch unerträglichen Gegenwart zog Hoffmann sich in sich selbst zurück. Er arbeitete neben seiner Tätigkeit am Theater zu Hause an seinem Schreibtisch, verfasste verschiedene Erzählungen und komponierte an der Oper Undine. In einer späteren Podcast-Folge komme ich noch einmal auf die Oper Undine zurück. Im August 1813 schrieb er an seinen Verleger Kunz, Zitat: In keiner als in dieser düstern, verhängnisvollen Zeit, wo man seine Existenz von Tag zu Tag fristet und ihrer froh wird, hat mich das Schreiben so angesprochen. Es ist, als schlösse ich mir ein Reich auf, das, aus meinem Innern hervorgehend und sich gestaltend, mich dem Drange des Äußern entrückte. Zitat Ende. In dieser Zeit kam ihm auch der Gedanke, ein Kunstmärchen zu schreiben. Fantasie und Realität sollten sich wechselseitig durchdringen und der Schauplatz Dresden sein. Seinem Verleger Kunz teilte er mit, dass ein Jüngling die Hauptfigur sein wird. Als Mitgift solle er einen goldenen Nachttopf bekommen, der mit Juwelen besetzt ist. Schließlich erhielt der Text den Titel »Der goldene Topf«. Aus dem Nachttopf als Mitgift wurde ein goldener Topf, der dem Archivarius Lindhorst gehört. Er steht auf einer Porphyrplatte, die drei bronzene Löwen tragen. Der goldene Topf besitzt magische Kräfte und führt in das Reich der Poesie. Der Jüngling Anselmus möchte Serpentina, die Tochter des Archivarius Lindhorst, für sich gewinnen, muss aber zuvor beweisen, ihrer würdig zu sein. Die gleichzeitige Liebe Veronikas zu Anselmus, die in der engen bürgerlichen Welt zu Hause ist, bildet den Gegensatz und erzeugt den Konflikt. Inspirationen für den goldenen Topf hatte Hoffmann aus einer Vielzahl literarischer Texte gewonnen. Der goldene Topf lässt auch an die Oper Die Zauberflöte denken, die Hoffmann in dieser Zeit am Theater zur Aufführung brachte. In der Zauberflöte muss Tamino beweisen, dass er die Prinzessin Tamina verdient und hierfür drei Prüfungen bestehen. Um sie zu bestehen, soll Tamino standhaft, duldsam und verschwiegen sein. Als Anselmus im goldenen Topf im Kristallglas eingesperrt ist, rät ihm Serpentina: Glaube, liebe, hoffe. Es geht also jeweils darum, sich als Mensch zu bewähren. An seinen Verleger Kunz schrieb Hoffmann, Zitat: Mich beschäftigt vorzüglich ein Märchen, das beinahe einen Band einnehmen wird. Denken Sie dabei nicht besser an Scheherazade und Tausend und eine Nacht. Der Turban und türkische Hosen sind gänzlich verbannt, feenhaft und wunderbar, aber keck ins gewöhnliche Leben tretend und seine Gestalten ergreifend soll das Ganze werden. Zitat Ende. Mitte Februar des folgenden Jahres hatte Hoffmann den goldenen Topf beendet. Zeit seines Lebens wird er ihn für seinen besten literarischen Text halten. Viele der im goldenen Topf genannten Schauplätze des Kunstmärchens sind heute nur dem Namen nach noch ein Begriff. Dem aktuellen Leser dürften die genannten Schauplätze ebenfalls unwirklich erscheinen, so dass Hoffmanns Anliegen, Fiktion und Realität zu verbinden, weniger deutlich wird als zur Entstehungszeit des Textes 1813. In den vergangenen 200 Jahren hat sich das Stadtbild zu sehr verändert. Diese Veränderungen wurden jedoch nicht nur durch das zerstörerische Bombardement auf Dresden im Zweiten Weltkrieg bewirkt. Beispielsweise befand sich das im Text erwähnte Hotel Goldener Engel, wie das eingangs schon erwähnte Hotel Naumburg, ebenfalls auf der Wilsdruffer Gasse. Das fünfgeschossige Gebäude war im Barockstil errichtet. Namensgebend war ein vergoldeter Engel, der schwebend über dem Eingang angebracht war. Es gehörte zu Dresdens bekanntesten Hotels. Schiller und Goethe waren hier zu Gast. 1931 wurde das Hotel Goldener Engel abgerissen und durch den Bauherrn Karl Kaiser ein konstruktives, modernes Gebäude mit großen Glasfenstern errichtet. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss mietete sich die Kaufhauskette Woolworth ein. In den Etagen darüber befand sich Kaisers Textilhaus. Eine Zeit lang stand man in Dresden dem Bau moderner Architektur aufgeschlossen gegenüber und hatte selbst gegen den Abriss eines barocken Bürgerhauses keine Einwände. Die im Text genannten Stadttore waren schon kurze Zeit nach Entstehung des Goldenen Topfes nicht mehr zu sehen. Das Pirnaer'sche Tor am heutigen Pirnaer'schen Platz beispielsweise wurde bereits 1820 vollständig abgetragen. Damit endet dieser Teil meiner Podcast-Reihe. Sie hörten Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.A. Hoffmann aus Briefen und Tagebüchern erzählt, Folge 4. Gesprochener Text, Musik und Idee, Claudia Schinske. Das Impressum und weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und freue mich auf Sie zu meiner nächsten Fortsetzung.